Er verteidigte noch, wenn andere längst aufgegeben hatten. Ein Typ, den du als Fußballer lieber in deiner Mannschaft hast als gegen dich. Jürgen Kohler, beinharter Verteidiger, einer, der Fußball nicht verschönerte, sondern ehrlicher machte. Ein Arbeiter, der für die Fans ein Fußballgott war. Eben weil es ihm nie um Applaus ging, sondern um die Sache und der so Weltmeister, Europameister und eine unserer 100 Fußballlegenden wurde, weil er nie wich, selbst wenn es schmerzte.
Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Manchester, Old Trafford, am 23. April 1997, ein verregneter Frühlingsabend unter Flutlicht. Es läuft das Champions League-Halbfinalrückspiel zwischen Manchester United und Borussia Dortmund. Das Spiel, dem Jürgen Kohler seinen Spitznamen Fußballgott zu verdanken hat. Das erzählt er hier im sehr hörenswerten Podcast des Deutschen Fußballmuseums, aus dem wir einige Aussagen von Kohler zitieren. Jürgen Kohler, wie war das damals? Heißt der Podcast. Unbedingt reinhören.
Ja, in dem Spiel war ich on fire.
Und wie on fire Kohler im Old Trafford war. Der BVB hatte das Hinspiel knapp mit 1:0 gewonnen, führte auch im Rückspiel nach einem frühen Tor mit 1:0. Aber United drängte auf den Ausgleich. Cantona, Giggs, Solskjaer, Beckham, die machten Druck. Doch sie beißen sich die Zähne aus. An Jürgen Kohler, der dirigiert seine Nebenleute und geht mit bestem Beispiel voran. Er grätscht, er blockt, er köpft und er verteidigt mit vollem Einsatz und höchster Konzentration den Vorsprung seiner Mannschaft. Dabei hätte er eigentlich gar nicht spielen dürfen. Nach einer Nacht ohne Schlaf war er erst am Mittag zur Mannschaft gestoßen. Offizielle Begründung des Vereins? Magen-Darm. Doch was damals keiner wusste, es steckte etwas viel Tragischeres dahinter.
Also es war eine sehr private Geschichte. Meine damalige Freundin, meine jetzige Frau, mit der ich jetzt auch drei Kinder zusammen habe, hatte damals eine Fehlgeburt erlitten.
Und natürlich hat Kohler die Nacht an ihrer Seite verbracht, an das Match in Manchester zu keinem Zeitpunkt wirklich gedacht.
Dann war es so, keine Ahnung, morgens 4 Uhr, und, also im Krankenhaus. Und da habe ich meine Frau gefragt, also meine jetzige Frau habe ich dann gefragt, dass ich gerne da bleiben würde. Und dann hat sie gesagt, nee, bist du verrückt, du musst da zum Spiel hin. Ne?
Niemand in der Mannschaft wusste, was passiert war. Nur Trainer Ottmar Hitzfeld war eingeweiht.
Und dann bin ich dann morgens um 7.30 Uhr nach Manchester geflogen. Und dann hat mich Ottmar dann gefragt, kannst du spielen? Ottmar war, glaube ich, der Einzige, der genau darüber Bescheid wusste. Und da habe ich gesagt, Trainer, wenn ich nicht spielen könnte, wäre ich nicht hier.
Und er ist da, komplett im Tunnel, auch wenn er bis heute selbst nicht weiß, wie er das überhaupt schaffen konnte. Aber Kohler ist komplett auf das Spiel fokussiert und wächst förmlich über sich hinaus. In der 17. Minute liegt Jürgen Kohler vor dem eigenen Tor am Boden. Eric Cantona hat freie Schussbahn. Der Ausgleich scheint schon besiegelt, doch blitzschnell fährt Kohler sein linkes Bein aus und rettet mit der Sohle.
Jürgen Kohler, unglaubliche Abwehraktion.
Aber auch nur eine von mehreren.
Es war ja nicht so, dass ich nur einen Ball von der Linie geholt habe, sondern ich habe ja drei von der Linie geholt. Also das war ja sehr ungewöhnlich.
Selbst für einen Verteidiger seiner Klasse und vor allem unter diesen Umständen. Dass der BVB ins Finale einzog und ja dort dann auch die Champions League 1997 gewinnen konnte, ist und war vor allem ihm zu verdanken. Vor allem, wenn man eben diese Umstände berücksichtigt. Aber genau das ist letztlich auch typisch für Jürgen Kohler. Für den war Aufgeben nie eine Option. Pflicht ging bei ihm immer vor Schmerz und das Team vor dem Ich. Das hat er in der Kindheit gelernt, in einfachen Verhältnissen in Lambsheim in der Pfalz.
Meine Mutter musste 4 Kinder großziehen. Mein Vater ist vor meiner Geburt gestorben. Mit 36 Jahren und das war dann schon eine harte Zeit, auch für meine Mutter natürlich.
Die Mutter hatte nur eine kleine Witwenrente, arbeitete zusätzlich auf dem Feld, pflückte Trauben, sammelte Kartoffeln und der kleine Jürgen und seine Geschwister, die halfen. Es ist ein Leben, das ihn prägte. Eines, das Härte lehrte, aber auch Dankbarkeit und letztlich auch eine gewisse Selbstständigkeit. Jürgen lernte früh, am besten ist es, wenn du dir selbst hilfst. Und diese Tugenden, die übertrug er dann später auch auf den Fußballplatz. Dort war er immer kompromisslos, im Kampf um den Ball, aber auch wenn es darum ging, sich zu verbessern. Wenn er mal verloren hatte, dann blieb er so lange auf dem Platz, bis er gewonnen hatte. Das schildern Freunde aus seiner Jugendzeit, zu denen er übrigens auch heute noch Kontakt pflegt. Dank dieses Einsatzes und seines unermüdlichen Willens schaffte es Jürgen Kohler dann mit 16 zu Waldhof Mannheim, obwohl er nach dem ersten Probetraining noch abgelehnt worden war. Fußballerisch war er nicht unbedingt hochtalentiert, erzählt er hier im Podcast des Deutschen Fußballmuseums.
Der B-Jugendtrainer hat da einfach mein Talent erkannt. Der hat gesehen, vorne kann er nichts. Hat der echt gesagt. Also der war da auch offen und ehrlich zu mir. Du bist ja so ein Typ, das ist dann später besser geworden, aber du bist ja so ein Typ, du stoppst ja weiter, als du schießen kannst.
Aber der Grund für die Ablehnung war ein anderer. Kohler war nämlich im Cooper-Test durchgefallen.
Das ist so ein Test, da musst du 12 Minuten laufen, so viele Meter machen, wie es nur geht. Das Problem, was ich hatte, war, dass die zwei Torhüter mir vorbeigelaufen sind. Also die waren noch schneller als ich. Das war mein Problem.
Aber ihm wurde eine zweite Chance gegeben, 6 Wochen später. Eine Zeitspanne, die Kohler nutzte, und beim Wiederholungstest lief er dann plötzlich allen anderen davon und wurde von Waldhof verpflichtet. Dort bekam er übrigens dann auch den Spitznamen Kokser verpasst, was einfach nur eine Verballhornung seines Nachnamens war und keineswegs implizit irgendetwas anderes bedeuten soll. Kohler brannte für die Aufgabe, arbeitete wie ein Besessener. Er absolvierte direkt hintereinander die Trainingseinheiten der B- und der A-Jugend und wurde 1984 belohnt. Unter Klaus Schlappner debütierte er in der Bundesliga als Innenverteidiger, wenn man so will, in der Rolle seines Lebens, in der ihn dann auch 1986 auch schon Franz Beckenbauer für die Nationalmannschaft berief. Ihn mit gerade mal 20 Jahren in Kopenhagen gegen Dänemark ins kalte Wasser warf, gleich in die Startelf packte als Manndecker gegen Preben Elkjær Larsen. Damals war das einer der besten Stürmer der Welt. Und den meldete Kohler komplett ab und war schlagartig in der Nationalmannschaft gesetzt. 104 Länderspiele sollten folgen, aber erstmal ging es 1987 von Waldhof zum 1. FC Köln zu Trainer Christoph Daum. Und dort spielte Kohler dann plötzlich um die deutsche Meisterschaft mit. Er kickte und lernte, saugte alles auf, was Trainer Daum ihm beibrachte, und verbesserte sich weiter. Getreu seinem Motto, wer nichts für seinen Beruf tut, wird immer zweite Wahl bleiben. Und zweite Wahl war Kohler schon längst nicht mehr. Und auch nur ganz selten zweiter Sieger, aber leider im EM-Halbfinale 1988 in Hamburg gegen die Niederlande. Im Duell mit Marco van Basten, der dann in den nächsten Jahren sein ganz großer internationaler Dauerrivale werden sollte.
Wir haben uns bekämpft mit allen legalen Mitteln, die im Fußball einfach erlaubt waren.
Künstler van Basten gegen Kämpfer Kohler. Mit dem besseren Ende an diesem Sommerabend für Van Basten. Der traf kurz vor Schluss zum 2:1 für die Niederlande und wurde letztlich ja auch Europameister. Aber 2 Jahre später, bei der WM 1990, war es dann umgekehrt. Kohler und die Nationalmannschaft gewannen die Wiederauflage im Achtelfinale und legten damit einen der Grundsteine für den deutschen WM-Titel. Kohler ganz oben, international, da, wo er mit den Bayern national schon gewesen war. Zu denen war er 1989 gewechselt, nachdem Uli Hoeneß irgendwie in ihm den Ehrgeiz geweckt hatte, erzählt er im Fußballmuseums-Podcast.
Ja, dann saß ich irgendwann mal abends mit dem Uli Hoeneß beim Abendessen ganz allein, also nur er und ich. Und dann hat er gesagt, und, hast dich gefreut über den 2. Platz, 1. FC Köln? Ja, ich dachte, ja. Hat er gesagt, ja, das ist der Verliererplatz. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ne? Da habe ich gedacht, man kann also auch was erreichen im Sport. Ne?
Und noch mehr erreichen und vor allem verdienen als bei den Bayern, das konnte man damals 1991 in Italien. Die Serie A, damals die beste Liga der Welt, und dorthin wechselte Kohler dann auch zu Juventus Turin.
Ich bin wegen dem Geld hin, bin nicht wegen der Sprache hin.
Das gibt er heute unumwunden zu und er hatte Erfolg. Im Land der damals besten Verteidiger der Welt, mit Banresi, mit Costa Curta, mit Maldini und wie sie alle hießen, lernte er unter seinen Trainern Giovanni Trapattoni und Marcello Lippi noch mehr dazu. Wurde noch präziser, noch ruhiger und vor allem auch taktisch klüger. Er wurde Abwehrspieler des Jahres in Italien und gewann 1993 mit Juve den UEFA Cup. Übrigens ausgerechnet damals im Finale gegen Borussia Dortmund. Und er wurde 1995 Meister und Pokalsieger.
Und dann habe ich da eine unglaublich schöne Zeit gehabt. sage ich mal, was das Menschliche betrifft.
Die trotzdem dann aber 1995 zu Ende ging. Kohler wechselte nach Dortmund zum frisch gebackenen deutschen Meister, begleitet allerdings von einigen Unkenrufen, denn Kohler, der stieß verletzt zur Mannschaft und brauchte lange, um wieder in Tritt zu kommen. Zu alt, zu teuer wurde da unter Fans und Medienvertretern schon gemurrt und offenbar auch im Verein selber, erinnert er sich.
Ich glaube, Ottmar hat sich auch schon gefragt, ob ich der richtige Mann gewesen bin. So. Am Anfang waren die Zuschauer natürlich auch etwas kritischer, weil es einfach nicht so gelaufen ist bei mir. Da weiß ich auch nochmal, da war mal ein Plakat sogar auf der Südtribüne, glaube ich. Wer ist Jürgen Kohler? Wir wollen Bodo Schmidt, so ungefähr. Sinngemäß, weil Bodo hat da im Jahr zuvor eine überragende Leistung gebracht und hat sehr, sehr gute Spiele gemacht für den BVB. Und dann kam ich natürlich als Nationalspieler und auf der anderen Seite Giulio Cesar, den konnte man nicht rausnehmen, ne, so, weil er einfach überragend gespielt hatte. Und somit hat es dann Bodo getroffen.
Was die Zuschauer eben erstmal nicht verstanden haben, aber irgendwann dann doch einsehen mussten. Denn im zweiten Halbjahr wurde es besser. Kohler fand zu seiner alten Leistungsfähigkeit zurück und steigerte sich von Spiel zu Spiel. Und so wurde der BVB 1996 nochmal Meister. Mit den entsprechenden Folgen auch bei den Fans. Die respektierten Kohler auf einmal, verziehen ihm auch mal Fehler, weil sie sahen, dass er alles für Schwarz-Gelb gab. Und so wurde aus Respekt dann 1997 endgültig Liebe. Wir haben es im Einstieg ja schon ausführlich thematisiert. Und nach dem Spiel in Manchester und dem Champions-League-Sieg wurde aus Kohler der Fußballgott. Ein Beiname, den Kohler stets einzuordnen wusste, selbst hat er das nie so gesehen, dafür ist er bei allem Selbstbewusstsein einfach auch zu bescheiden und Pathos war sowieso noch nie seine Sache.
Wenn wir vom Fußballgott sprechen, glaube ich, gibt nur einen Gott und der hat es dann eben in dem Spiel mit mir sehr, sehr gut gemeint und hat mir dann wahrscheinlich und auch meiner Frau dann die Stärke gegeben, diese Thematik, sage ich mal, zu verarbeiten.
2002 beendete er nochmal mit einem deutschen Meistertitel seine Karriere, arbeitete dann als Trainer und Sportdirektor vor allem außerhalb des großen Rampenlichts im Nachwuchs- und Amateurbereich, wo er auch stets vermittelte, dass Erfolg sicherlich vor allem auf Haltung und Einstellung fußt und nicht in erster Linie auf Talent. Das haben sein Lebensweg und seine Karriere ja bewiesen. Seine beeindruckende Karriere, in der er es auf 398 Bundesliga und 102 Serie A-Spiele gebracht hatte, auf 105 Länderspiele und zu je einem Weltmeister und einem Europameistertitel, einem Champions League-Erfolg und einem Gewinn im UEFA Cup. Dazu drei deutsche, eine italienische Meisterschaft und noch ein italienischer Pokalsieg, weil er weiterspielte, wenn andere längst aufgehört hatten und er noch verteidigte, wenn andere den Ball schon im Tor sahen. Und so wurde er zu einer unserer 100 Fußballlegenden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.